Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12 Minutes Me Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 16 mit der bekannten Hamburger Autorin, Journalistin und Beraterin Christiane Brandes-Fisbeck. Christiane kennt man, wenn man sich mit New Work in Deutschland beschäftigt, denn sie hat 2 Klassiker als Bücher auf den Markt gebracht, die man beide gelesen haben sollte. Das erste Buch ist tatsächlich ein Werk, das in jedes gut sortierte Regal rund um Wirtschaft und digitale Transformation gehört. Das heißt, Netzwerk schlägt Hierarchie. Und ihr zweites Buch, Fit für New Work, erschien 2018 und hat auch mich dann nochmal so richtig geflasht, wie man im Hip-Hop sagt. Darin beschreibt sie die Lebensgeschichten von einigen New Workern in Deutschland, die sehr schön zeigen, dass man eigentlich veränderungsbereit sein muss, um neue Dinge zu erleben und ja, dass Transformation auch bei einem selbst beginnt. Unter anderem erzählt sie die Story von Nico Lummer, dem alten Social-Media-Erklärbär aus Hamburg. Viele Grüße. Ich hatte mit Nico ja in Hamburg bei Scholz & Friends eine Zeit lang auch zusammengearbeitet im Bereich Social-Media-Online-PR. Und unter anderem ist auch Tobias Kremkau ein Kapitel, also jemand, den sie bespricht in ihrem Buch Fit für New Work. Den Tobias hatten wir ja hier bereits im Interview in Folge 12. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Wir gucken uns so ein bisschen die Story von Christiane an. Christiane war eine Zeit lang auch in den USA, in New York und hat dort gelebt und gearbeitet, ist dann zurückgekehrt, hat auch gegründet und ist jetzt dabei, Unternehmen zu helfen. Wie sie das tut und was aus ihrer Sicht wertvoll ist, das erklärt sie euch im New Work Chat 16. Viel Spaß. Ja, dann viele Grüße nach Hamburg. Hallo Christiane.
Hallo bei Gabriel.
Willkommen bei New Work Chat bei der nächsten Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute endlich zu Gast bist. Ich habe ja schon ein bisschen mit dir Kontakt gehabt und dein Buch gelesen und es gibt viele Themen, über die wir sprechen können. Aber erstmal hallo von meiner Seite.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Du hattest ja schon ganz wunderbare Gäste und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich auch hier sein kann. Also nochmal vielen Dank für die Einladung.
Genau, du bist in Hamburg jetzt, richtig?
Genau, ich bin in Hamburg. Ich nutze einen Coworking Space, der eigentlich so ein Innovation Space ist, mit Blick auf die Speicherstadt. Da arbeite ich aber nicht, sondern das ist nur für meine Innovationsprojekte. Und das ist total cool, weil man da natürlich dann nochmal so das Alte und das Neue im Verbund sieht, was ich ja auch gerade mit Thema New Work so wichtig finde, dass man das behält, was entscheidend ist. Und das, was man nicht braucht, darf dann auch gerne weg.
Ja. Ja, wie geht's dir soweit?
Ja, also dieses Thema ist ja total motiviert. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich versuche mich durch Weihnachten und so weiter nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich liebe Weihnachten über alles. Ich mag diesen Stress drumherum nicht. Und wir versuchen immer alles das, was so materiell ist, so ein bisschen runterzufahren, damit man dann mehr Zeit hat für Dinge, die vielleicht gar nicht mehr so in sind, wie mit Leuten zusammen schön essen und dann das tolle Geschirr rausholen oder zu singen oder solche Dinge zu machen. Da freue ich mich drauf.
Bist du so ein Familienmensch, der das auch mag, zu den Weihnachtstagen im großen Kreis zusammenzusitzen?
Na, ich bin eine Pastorenenkelin und meine Großeltern hatten eine riesige Pfarrei oder ein Pastorat auf dem Land. Da gehörte auch noch ein Bauernhof dazu. Das heißt, als kleines Kind hatten wir sehr viel Land. Ich war immer in der Natur. Ich wusste, wann was wächst. Ich kannte alle kirchlichen Feiertage mit den jeweiligen Schmückritualen. Und wir waren immer ganz, ganz, ganz viele Leute um den Tisch herum. Und das liebe ich sehr. Leider ist es mir nicht gelungen, so ein Leben aufzubauen. Ich lebe eher so traditionell, Kleinfamilie, immer so dieser Struggle zwischen Work-Life, also ne, dass man Beruf, Karriere, Familie, Kinder, Freunde, alles unter einen Hut bekommt. Ja. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Jetzt ist mein Sohn schon 22 und der ist auch beruflich viel unterwegs und auch gar nicht mehr so viel da. Dann wird das natürlich ein bisschen entspannter und ja, dann hat man eben wieder mehr Zeit für andere Dinge, was ich aber auch ziemlich cool finde.
Ja, und Arbeit und Familie, das ist ja auch so ein großes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Oh ja. Ja. Und du hilfst ja Unternehmen auch dabei. Du bist ja Beraterin, wobei ich habe ja auch gelesen, dass du Beratung auch nochmal neu für dich definierst.
So, ich habe ja diesen Hashtag Beyond Consulting und ich sage mal lieber Impulsgeberin oder Begleiterin, was inzwischen aber übrigens ganz viele Leute aus ähnlichen Gründen machen wie ich, weil wir sind schon Menschen, die versuchen, andere Menschen zu, ja, wie auch immer, also darin zu unterstützen, sich zu verändern und Dinge zu verändern, aber wir wissen es ja nicht immer besser. Ne? Also ich kenne vielleicht ein paar Methoden und ich habe schon ein paar Transformationen, also seit den 90er Jahren mache ich das eigentlich, habe vielleicht schon ein paar Unternehmen transformiert in verschiedenen Position, in-house, als Begleiterin, freiwillig, unfreiwillig. Also ich glaube, ich kann das inzwischen ganz gut. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt wie so ein echter Consultant mit meinen PowerPoints komme, alles besser weiß, sage, jetzt müsst ihr das so machen und dann werdet ihr erfolgreich sein. Sondern wir müssen ja immer gucken, was ist da, wie ist die Kultur, wie sind die Menschen, wie ist die Zeit, also auch die Ressource für die Veränderung, wie groß ist da die Veränderungswilligkeit, welche Hemmnisse liegen da vor, was für Menschen sind da, was für innere Motive haben die, wie findet man über einen gemeinsamen Sinn und über das Betonen dessen, was sie schon können, dann auch so ein positives Klima, dass sie sich trauen, was anders zu machen. Und das ist ja der viel interessantere Teil. Mhm. Ja, ja, und genau. Und dann vielleicht noch kurz das Ganze, weil ich in den 90er Jahren schon sehr, sehr, sehr früh Führungskraft war, also sehr junge Frau, später auch noch alleinerziehende Mutter und das war sehr kompliziert. Also jetzt nicht nur von der Struktur her, weil man eben die wichtigsten Meetings abends hatte, wenn ich dann mein Kind abholen musste aus dem Kindergarten um 17 Uhr, damals wahnsinnig spät. Und es war auch von der Kultur her so, dass es eigentlich nicht cool war. Also der Kress Report schrieb mal einen Artikel, ist sie eine Rabenmutter. Also das war schon heftig. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber für mich ist es ein Segen, dass es das jetzt gibt, ne? Dieses, dass man im Homeoffice machen darf, dass man Collaboration weltweit leben kann über digitale Tools, dass es eine Offenheit gibt, dass man sagen darf, dass mein Kind halt was auf einen wartet. Das wurde ja damals alles überhaupt nicht thematisiert. Also wer wusste schon, dass ich ein Kind habe? Das habe ich gar nicht erzählt. Hätte mich eh keiner ernst genommen. Mhm. Also schon, und deshalb bin ich so für diese Kulturveränderung, weil ich einfach glaube, dass es sehr wichtig ist.
Mhm. Das glaube ich auch. Bevor wir da reingehen, würde mich auch nochmal interessieren, also du hast ja, das merkt man ja von außen, wir haben uns jetzt persönlich noch nie getroffen, aber wenn man dir so folgt, hat man so voll den Eindruck, du tust, was du liebst und du brennst auch dafür und dir macht das Spaß und du hast so deinen Sinn, deinen Purpose sozusagen gefunden. Genau. Auf der anderen Seite ist es für viele junge Leute ja auch unheimlich schwer, das zu finden. Und mir ging es damals auch so, als ich mit der Schule fertig war, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe dann irgendwie angefangen zu studieren, habe Politikwissenschaft studiert und da gab es übrigens immer so das Thema internationale Beziehungen und Entwicklungshilfe. Das hatte mich interessiert. Ich finde, da gibt es übrigens ein paar Parallelen, weil der Westen immer aufgetreten ist und versucht hat zu demokratisieren und in Ländern Programme durchzusetzen, die Länder manchmal gar nicht wollten. Also zum Thema, welche Veränderungen eigentlich bei wem und welches System passt eigentlich auch wo. Und bei mir hat das dann eben auch so ein bisschen gedauert, bis ich so meinen Weg gefunden habe. Aber wie ging das bei dir los? Magst du mal so ein bisschen erzählen? Du hast ja ein paar spannende Stationen schon hinter dir.
Ja, also ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, vielleicht ging es dir auch so, wenn man so vielfältige Interessen hat und sich in so viele Situationen und Sachen reindenken kann, es ist ja sehr schwer, sich zu fokussieren. Und ich wollte Richterin werden, ich wollte Journalistin werden, ich hätte aber auch gut Professorin werden können. Also ich hatte so ganz viele Sachen, die ich werden wollte. Aber lustigerweise wollte ich immer Chefin sein. Also ich wollte immer schon was zu sagen haben. Also ich glaube, ich bin auch so ein leicht dominanter Mensch und ich glaube immer, dass ich weiß, wie man Dinge machen kann. Und dadurch, dass ich dann so immer so einen Plan habe, folgen Leute mir auch gerne freiwillig. Oder die fragen mich auch, was würdest du machen? Das heißt, als ich dann Chefredakteurin war, habe ich gelernt, dass eigentlich gar nicht alle Frauen Führungskraft werden wollen. Ich wollte das immer. Mir war das total klar. Und das ist aber nicht so einfach, wenn du als Frau so bist. Dann finden das zwar erstmal alle ganz toll, solange du jung bist. Nur wenn du dann älter wirst, dann ist es nicht mehr so lustig. Und ich habe mich dann gegen Professor entschieden, was mein Prof damals nicht gut fand. Der meinte, ich wäre gut für die Wissenschaft geeignet. Ich bin ja so ein bisschen Lehrbeauftragte immer seit Jahren nebenher, aber ich bin halt keine Professorin geworden. Und ich wollte halt unbedingt in den Journalismus, weil ich die Welt ändern wollte. Und übrigens auch so ein bisschen wie du, weil ich hatte ja auch, obwohl ich aus dem Westen komme, immer sehr, sehr viel Ostkontakt. Ich habe Germanistik studiert, ich habe über Goethe geforscht, ich habe auch vor Ort in Weimar geforscht. Ich hatte ganz viele Freunde auch in der DDR, die damals politisch vielleicht eher so, wie ich sagen würde, menschlich unterwegs waren. Ne? Also alles, was humanitär, menschenorientiert war, das war unsere gemeinsame Basis. Und ich wollte immer die Welt verändern. Ich dachte, als Journalistin kann ich das. Und ich habe auch am Anfang, als ich noch ganz junge Journalistin war, zum Beispiel in Bremen, erst beim Praktikum und später als freie Mitarbeiterin, so Sachen gemacht wie Drogenprostituierte. Ich habe die dann begleitet, habe mit denen auf der Straße gelebt, also richtig heftige Junkie-Frauen. Krass. Und habe festgestellt, wie die leben. Oder ich habe Drogen im Knast gemacht. Dann war ich mal 45 Minuten mit jungen Leuten, die Junkies waren, im Gefängnis eingesperrt, weil die Wärter, keine Ahnung, nicht gekommen sind. Das war vor Handy. Und also ich habe schon so lustige Sachen gemacht, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, man müsste die Welt zu einem besseren Ort machen. Und dann habe ich aber gemerkt, Journalismus ist es nicht. Diese Recherchen wurden dann auch nicht mehr bezahlt. Der Journalismus rechnete sich dann ja nicht. Dann bin ich Journalistin geblieben, aber ich habe eine Sendung geleitet, lustigerweise dann meine erste festangestellte Station, oder meine zweite, ehrlich gesagt, war dann als Redaktionsleiterin und Produktionsleiterin in Personalunion. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, dass man Redaktionen und die Geldseite, Verlagsseite in einer Person haben durfte. Und ich habe eine Sendung entwickelt, übrigens mit Götz Altmann, Vorzimmerfrei.
Ich kenne ihn natürlich.
Ja, genau. Und das war eben auch so geil. Wir haben lauter so junge Sachen gemacht und keiner wollte den Job. Warum? Neuer Sender, neues Format, hätte ja sein können, dass es schief geht. Und dann mussten wir auch noch digital produzieren als eine der ersten Produktionsfirmen. Und das fand ich alles wahnsinnig spannend. Ich habe das geliebt, aber viele Leute fanden das aus heute rückblickend nachvollziehbar nicht toll, weil die mussten Familien ernähren, die mussten ein gewisses Einkommen generieren, die hatten einfach Angst vor Veränderungen. Und mich hat das vom ersten Tag immer begleitet, so dieses offen für Neues. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich dahin. Oder wenn das nicht so toll ist, dann probiere ich was Neues aus. Und das war zwar anstrengend und viele Leute fanden das dann auch doof, weil man dann natürlich so auch nicht besonders klug vorgeht, wenn es jetzt um Finanzen geht. Also ich wollte auch nie ein Haus haben, Altersvorsorge war mir egal. Also das ist natürlich unter solchen Aspekten nicht immer so der beste Weg, aber es ist natürlich ein wahnsinnig spannender Weg. Und sagen wir mal so, für die Herzensbildung und Menschenbildung ist es auch schon ein okay Weg, weil ich natürlich auch immer gelernt habe, Risiken einzuschätzen und immer so das Gefühl hatte, also weiter geht jetzt nicht, das ist zu viel. Aber ich konnte immer so ganz gut Grenzen austesten. Und das ist jetzt für diese Zeit heute ein sehr gutes Tool, weil man das Gefühl hat, man kann sich als Mensch schon eine Menge zumuten, aber irgendwann ist es auch too much.
Wie war das
mit dem,
mit dem Götz, würde mich mal interessieren, wie war so die Zusammenarbeit? Ich kenne ja,
großartig.
Ich glaube, es gab die Götz-Altmann-Show auch vom NDR früher. Ja. Und da hat er ab und zu auch mal gerappt, weiß ich noch.
Genau. Und wir hatten Avanti, die Sendung gab es leider nicht so lange, also knapp ein Jahr. Und da hat er ja auch ein Ukulele gespielt und auch mal Musik gemacht. Und wir hatten Studiogäste und wir hatten einen Musikredakteur, das war einer der begnadesten Musikmenschen, der hat immer so die ganzen neuen Gigs aufgetan, so Leute, die up and coming waren, weil er ein sehr, sehr gutes Gespür für Trends hatte. Und dann hatten wir mal die geilsten Gäste und Götz hat mit denen immer Musik gemacht. Es gibt, also es ist eigentlich schade, es war ja alles nicht digital. Aber wenn man sich heute diese Sendung noch angucken würde, die war einfach genial, weil wir hatten eben diese Musik-Acts mit Götz. Götz hat die wildesten Moderationen gesprochen, ein wahnsinnig kluger Kerl. Wir haben Beiträge aus der ganzen Welt gehabt. Meistens haben unsere Zulieferanten, wir hatten ja gar keine Profis, das waren irgendwelche Studierenden, die sich irgendwelche Kameras geliehen haben und dann wurde das Material zu uns geschickt per Post. Und dann hat unser digital arbeitender Cutter dann immer gezaubert und da coole Videos rausgemacht. Und das war so eine spannende Zeit. Das hat so viel Spaß gemacht und wir haben so viel gelernt über fremde Länder, fremde Kulturen. Wir hatten Tuaregs, wir hatten Ghetto-Leute, also Beiträge aus dem Ghetto, zum Beispiel Banlieues oder sehr, sehr viel aus New York über Rapper, Hip-Hop, Mode, Underground-Fashion. Und das war für Deutschland ungewöhnlich, weil wir eben so auch damals schon sehr international, auch ethnisch Multikulti unterwegs waren, was im deutschen Fernsehen zu der Zeit gar nicht so gern gesehen war, was ich dann nach und nach auch gelernt habe. Ich war dann auch eine New York-Korrespondentin und da hieß es dann immer, ja, wir müssen ein bisschen gucken, nicht zu viele schwarze Leute. Das war zu der Zeit so und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also es gab schon sehr viele Do's und Don'ts im Journalismus. Das waren so ungeschriebene Gesetze, die man, wenn man nicht im System war, gar nicht kannte.
Ja. Ja, wie ging es dann weiter für dich?
Ja, ich hatte dann so ein paar Brüche. Also die Sendung, ich hatte sie dann geleitet. Dann hatte ich einen Geschäftsführer, der sehr einflussreich war, der wollte, dass diese Sendung ein bisschen geändert wird, weil andere einflussreiche Leute meinten, es müsste anders sein. Dann habe ich mich geweigert, dann wurde ich promoted, auf Deutsch befördert. Ich war dann Leitung Fernsehen und die Sendung hat dann jemand anders gemacht. Und diese Person hat diese Entsendung dann geändert, sodass sie dann nach ein paar Monaten abgesetzt wurde, mangels Quote. Das war natürlich total bitter für uns alle, für mich, weil mein Baby weg war, für ihn, weil er es doch nicht besser gemacht hat. Und ich bin dann auch gegangen, ich bin dann nach New York gezogen, weil ich auch so gefrustet war. Ich war natürlich total traurig wegen der Sendung, hatte dann in New York jemand kennengelernt, ein Emmy-Winning-Kameramann, der so Krisengebiet-Journalismus gemacht hat, der war übrigens auch selber Veteran und hat mit Dan Rather ist ein ganz bekannter Reporter, so ein Klaus Kleber, aber noch viel cooler, der auch durch die Welt gelaufen ist, so tolle Interviews gemacht hat in schwierigen Krisengebieten und so. Und mit dem Typen war ich dann zusammen in New York und ich habe da als freie Korrespondentin gearbeitet, 4 Jahre lang, da ist auch mein Sohn geboren worden. Und dann wurde das aber so ein bisschen kompliziert, die Beziehung hat nicht so gut funktioniert und ich hatte dann keine richtige Arbeitserlaubnis. Und dann hat mich eben Bertelsmann wieder zurückgeholt und dieses Mal eben als Online-Chefredakteurin, also als eine der Ersten. Und das war cool, weil dann war ich auf einmal Online-Chefredakteurin, wir haben uns alle online beigebracht, konnte ja keiner richtig, war ja neu. Dann hatte ich eine 100-köpfige Online-Redaktion, wir waren wahnsinnig viele Leute, haben auch, und ich habe die ganze Produktion eingerichtet, die ganzen Abläufe eingerichtet, die Prozesse angepasst, also es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Wir mussten ja alles neu machen, es gab keine Blaupausen. Und dann stellte sich aber raus, oh Gott, für Content gibt's ja gar kein Geld. Und dann wurde diese Redaktion mehrfach transformiert und ich habe diese Transformation auch immer vorangetrieben, obwohl ich auch die formale Position gar nicht hatte. Also ich war dann mal Chefredakteurin, dann war ich Content Business Development Director und dann war ich auch mal Acting as Managing Director. Aber ich war eigentlich nie Geschäftsführerin. Den Job habe ich nicht gekriegt, weil alleinerziehend. Und ja, aber ich habe da sehr viel gemacht. Und wir haben diese Firma so oft neu transformiert, bis wir dann irgendwann ein Startup-Tochter mit einem amerikanischen Partner und dieses Startup ist dann aber von Bertelsmann nicht mehr weitergeführt worden, weil die das dann so komplex fanden und diese Firma wurde aufgelöst. Ja, und dann war ich auf einmal arbeitslos mit meinem kleinen Kind und das war ziemlich heftig. Es war eh schon anstrengend, so Vollzeit zu arbeiten mit Kind alleine. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt mache ich mal was ganz Kluges, ich mache mich selbstständig, weil dann bin ich ja meine eigene Herrin und dann verdiene ich mein eigenes Geld. Und dann bin ich auch noch in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich hatte ja keine Ahnung von BWL zu der Zeit, dann auch noch in einen fremden Ort gezogen, nach Flensburg, weil ich so gerne segele. Ich war Traditionsseglerin. Dann bin ich also mit meinem Sohn in eine Wohnung gezogen mit Blick auf die Flensburger Förde, habe Ahoy damals noch Consulting gegründet und war dann Beraterin, echte Beraterin für Management und Kommunikation. Und das war schon spannend, kannte niemanden. Ja, und dann habe ich dann nach und nach diese Firma aufgebaut. Am Anfang gelernt, wie man spart, weil wir hatten nicht viel Geld. Und dann wurde das so langsam besser. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, bin also wieder zurück nach Hamburg, dann auch mit meinem Sohn, Patchwork-Familie und habe dann auch die Firma immer weiter transformiert. Zwischendurch war ich nochmal angestellt bei einer Bank als Bereitleiterin Personal und Kommunikation. Da war mein Sohn bei seinem Vater in New York. Da habe ich mich dann wieder unter normalen klassischen Positionen, so Konditionen anstellen lassen mit vielen Überstunden und immer im Job und so. Das war auch fein, aber das war dann so die Zeit, wo es hieß, machen Sie mal Innovation für uns. Und dann habe ich alle Ziele erreicht nach 2 Jahren und dann hieß es, ja, super, finden wir doch ein bisschen anstrengend, wir brauchen Sie nicht mehr. Und in dem Job habe ich gelernt, dass man Organisationen überfordern kann, weil sie haben diese Kulturveränderung, die ich da reingebracht habe, die Hälfte der Belegschaft fanden das großartig und die andere Hälfte, vor allen Dingen mittlere Management, fanden es ganz schlimm. Und sie haben es nicht ausgehalten. Und man kann es ihnen auch gar nicht übel nehmen, weil es einfach zu viel war. Und man kann auch gar nicht sagen, dass das jetzt eine persönliche Geschichte war. Klar, das war Macht, Intrige, alles das. Aber es ging mal nicht um mich, sondern es ging um diese Rolle, die ich da verkörpert habe. Und seitdem bin ich auch so vorsichtig, dass ich immer sage, ja, ihr solltet euch schon verändern. Aber ich gucke immer sehr genau, was kann man so einer Organisation zumuten. Und deshalb bin ich auch lustigerweise auch Beraterin mehr so für diese nachgelagerten Branchen. Also viel so im gesetzlichen Unfall und Verwaltungskontext oder so im Ingenieurswesen, wo es um solide Arbeit geht, man aber auch versteht, dass man jetzt die Geschäftsmodelle verändern soll. Also alles so solide, grundsolide Menschen, die Werte haben, die Spaß bei der Arbeit haben wollen und jetzt aber auch lernen, dass man sich ändern muss. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich habe auch zum Beispiel einen Kunde, wo ich auch transformiere, das ist eine Hotelkette. Ganz klassische Hotelkette, die sich jetzt aber, weil sie eine Heuschrecke gehören, ändern müssen und das jetzt auch machen. Und das ist schon spannend. Also ich mag das ganz gerne, diese etwas zurückhaltenderen Branchen, die nicht so flashy sind. Also es macht mir sehr viel Spaß.
Das hört man. Sag mal, als du in Amerika gelebt hast, also ich war einmal in New York und war auch ganz begeistert. In Amerika hat doch gefühlt auch jeder so seinen Traum, oder? Ich möchte mal und... irgendwie eilt man einem Traum hinterher, was man in Deutschland ja selten irgendwie so findet. Zumindest reden die Leute nicht so darüber. Und ich habe so den Eindruck, dass die Amerikaner auch eher dieses Denken haben, ich mache mein Ding. Hattest du diesen Eindruck auch oder täuscht das am Ende?
Nein, das war auch so. Und das fand ich immer auch so toll. Ich habe da sehr gut hingepasst, weil die sind schnell, die sind klug, die sehen sofort eine Nische, gehen da rein, probieren es aus und wenn es schief geht, machen sie was anderes. Und dieses Thema, was wir so schlimm haben, Ruf verlieren, gescheitert, was ja auch gesellschaftlich so ein großes Thema ist. In Deutschland wurde ja lange Zeit jedes Scheitern, alles immer kaschiert und schön geredet und so. Das gab es da ja nicht, weil das Leben so heftig war, man musste so sein. Das ist nicht, weil die das so geil finden, sondern das Leben in Amerika ist so hart. Es gibt ja auch so wenig Sicherung, soziale Sicherung, dass man so sein muss. Und wenn ich keinen Traum habe, das ist ja auch das Thema Vision in der Transformation. Wenn ich keine Vision habe, bin ich nicht so mutig. Das Schlimme in Amerika ist im Moment, also ich war ja in den 90ern, 2000er, das ging ja noch. Aber heute ist es ja so, dass die meisten Amerikaner verstanden haben, dass sie am Kapitalismus nicht mehr teilhaben. Reich werden die anderen. Das ist, selbst in der Mittelschicht ist es so, die Leute sind überschuldet durch die unfassbar teuren Studienbeiträge, die sie zahlen müssen. Man muss ja schon im Kindergarten private Schulen bezahlen. Das heißt, die sind sehr verschuldet über die Kinderausbildung und dann gehst du mit riesigen Schulden in deine erste Berufstätigkeit, dann hast du nicht mehr wie früher die Möglichkeit, nach 2-3 Jahren deine Schulden abzuzahlen, sondern das ganze System wird immer mehr so, dass du eigentlich als Mensch, der Hoffnung hat, das Gefühl hast, ich schaffe es nicht. Der Schuldenberg, die Konvention, die Erwartungen der Nachbarn, mein eigenes Demonstrieren von Erfolg ist so teuer, dass ich mir das alles nicht mehr leisten kann. Und diese finanzielle Unsicherheit und Überschuldung macht die Leute fertig. Und es gibt ja auch nicht umsonst von diesem Moody-Chef die Aussage, der sagt, Generation, welche ist das denn? X? Nee, Y. Deine Generation. Also Generation Y, die hätte ganz viele Mental Health Issues, weil die einfach so durch sind mental mit dieser großen Last, die sie auf sich haben. Und mein Sohn lebt auch im Moment gerade in New York, weil der da arbeitet und er sagt auch, Mama, das ist hier so anstrengend, die Leute sind so crazy, weil sie so unter Druck stehen. Also das ist so jetzt der Nachteil von diesem System. Und wir sind ja auch schon ein bisschen dabei, in die Richtung zu gehen. Also ich mache mir schon auch Gedanken.
Ja, das hat immer so zwei Seiten. Ne? Einerseits ist es ganz, ganz gut, dass wir das soziale System hier in Deutschland haben. Auf der anderen Seite verlassen sich dann viele drauf und lehnen sich auch so ein bisschen zurück. Ne? Und ich glaube, auch Innovation und auch Digitalisierung werden dadurch nicht unbedingt schneller vorangehen, ne? Weil die Leute eher die Dinge verwalten. Ne?
Und das für uns schwierig ist auch, und deshalb, ich bin so gegen Generationenbashing, weil ich bin ja in dieser Generation, der es normalerweise so gut geht, dass sie keine Änderung will. Aber es ist schon so, wenn ich eine vernünftige Rente habe, wenn ich finanziell aufgestellt bin, wenn mein Haus abgezahlt ist, wenn ich meine Urlaube planen kann, warum soll ich dann eine Veränderung haben wollen? Dann gucke ich doch, wie viele Jahre habe ich noch und so lange halte ich das irgendwie aus. Und blöderweise sind halt viele Leute in Entscheidungssituationen so. Und die anders sind, trauen sich aber nicht, was zu verändern. Das habe ich ja erlebt damals bei der Bank. Weil wenn du was Neues einbringst, machst du dich sehr, sehr angreifbar. Und wenn dann die Machtpolitik ins Spiel kommt, dass Leute sich also zusammenspielen, die einen gegen die anderen, das ist ja dann immer so, dass dann da so zwei Seiten gegeneinander kämpfen. Wenn du dann nicht sehr, sehr, sehr gut vernetzt bist und nicht ein super gutes Netzwerk in-house hast, dann kann das eben schiefgehen. Und das überlegen sich natürlich Leute dreimal, ob sie das machen wollen, diese Machtkämpfe. Und das ist so auf C-Level nicht zu unterschätzen. Das ist ja auch auf den Directors-Level schon schwierig, aber darüber ist es noch schwieriger. Und das ist so ein bisschen systemimmanent. Man kann es den Leuten noch nicht mal übel nehmen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass so die nachwachsende Generation mutiger ist. Wobei, auch da bin ich nicht immer so sicher, ob die das wirklich sind.
Ja, du bist ja auch viel unterwegs als Speaker. Sagt man eigentlich auch als Speakerin? Gibt's das eigentlich?
Ja, manche sagen Speakerin, manche nicht. Ist total lustig. Manche finden Speakerin total albern, andere finden das normal.
Das gibt auch im Hip-Hop, dass man dann sagt, das ist eine Rapperin.
Ja, genau. Genau. Ja, es ist, Mitmeinen wollen wir nicht mehr. Wir sagen jetzt alles weiblich, was man nur weiblich sagen kann.
Und also als Speakerin und auch Autorin. Ich habe ja dein erstes Buch noch nicht gelesen, aber habe ich auf der Liste dein zweites habe ich ja gelesen, Fit for New Work. Also da würde ich gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen. Magst du mal erzählen, wie das Buch entstanden ist? Wie du auch zu den Leuten kamst, die da illustriert werden?
Ja, das ist so, wenn man so ein erstes Buch schreibt und das erste Buch, was ich mit Ines Gensinger geschrieben habe, Netzwerk schickt Hierarchie, ist erstaunlich erfolgreich gewesen. Also das war wirklich so in aller Munde. Ich weiß gar nicht, ob es sich so gut bezahlt hat, aber es war so ein Buch, das hat irgendwie, es kam überall vor. Alle Leute bezogen sich darauf in der Blase. Und dann sagte natürlich dann der Lektor, ja, jetzt müssen Sie ein zweites Buch hinterher schieben. Das ist dann so, wenn man so Erfolgsautor ist. Ja. Ne, es ist so wie in der Musikbranche, da muss man liefern. Und dann habe ich gesagt, nee, also 4 Monate, ich allein, ich habe gerade erst ein Buch geschrieben, ich bin einfach durch, ich habe auch nichts mehr zu sagen und so. Doch, dann suchen Sie sich wieder eine Co-Autorin. Und dann, also so, ne, suchen Sie sich wieder eine Co-Autorin, dann schaffen Sie ja schon. Und dann habe ich mir Susanne Thielecke gesucht, weil Susanne eine sehr gute Personalerin ist, die sich auch gut mit diesem ganzen New Work-Themen und Digital Leadership-Themen auskennt, aber aus einer anderen Perspektive kommt. Also ich bin ja mehr so Kommunikation, Journalismus, Organisationsentwicklung mit einer Coaching-Ausbildung, aber ich habe dann auch mal Personal gemacht, aber ich bin nicht vom Herzen so eine Personalerin und sie ist es halt. Und das war toll, weil ich war immer so die mit der Vogelperspektive und sie war immer so, die Fakten müssen stimmen, das muss fundiert sein. Und das war eine mega Mischung. Und dann haben wir beide uns zusammengetan. Dann habe ich ihr gesagt, ich würde gerne so ein Buch schreiben, wo wir unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also Leute, die gerne Geschichten lesen, Leute, die es genau wissen wollen, also diese Wikipedia-Menschen und dann diese Learning Journey People, also Leute, die alles selber ausprobieren, damit sich selber reflektieren und dann auf diese Art und Weise umsetzen wollen. Und deshalb haben wir das Buch dann so aufgebaut, dass wir pro Kapitel immer eine inspirierende Person interviewt haben und den Lebenslauf dargestellt haben, so als Learning Journey zu diesem, was ich wirklich, wirklich will, was Herr Friedrich Bergmann, der New Work God, sage ich immer, entwickelt hat in den 8er Jahren. Und wir haben eben Leute ausgewählt, die ihren Weg gegangen sind, sich nicht haben irritieren lassen, meistens aus einer Krise heraus übrigens, irgendwas ging schief, und dann haben sie gemacht, was sie wirklich, wirklich wollten. Und dann haben wir diese Leben nachgezeichnet. Und dann haben wir aber ein bisschen geguckt, dass wir die Leute so auswählen, Männer und Frauen natürlich, das war jetzt nicht so das erste Thema, aber ein bisschen schon auch das. Und dass sie auch zu den Themen passen, weil wir wollten auch schon strukturell vorgehen. Es sollte ein Kapitel geben zu Leadership. Und dann haben wir eben Stefan Grabmeier gefragt und Stefan war sofort dabei. Und dann
gab es ein Thema
bei Netz, genau, was ja auch total erfolgreich ist. Genau. Und da hat er auch da schon drauf rumgedacht zu der Zeit. Dann haben wir zum Beispiel Kerstin Hoffmann interviewt, die so die hat ja einen ganz, ganz tollen Kommunikationsblog, also und PR-Doktor heißt der und die ist ja auch so eine, die so sehr, sehr weit immer sich weiterentwickelt und sehr klug nach vorne denkt. Und die haben wir dann zum Thema Netzwerken, also auch ihren Lebensweg nachgezeichnet, dass sie halt durch eine frühe Vernetzung im Digitalen schon übrigens um Jochen Wegener herum, dass die hat, also das ist so eine Reihe von Journalisten, Kommunikationsmenschen gewesen, die schon sehr, sehr früh sich vernetzt haben und gemeinsam einfach so auch die digitale Kommunikation entwickelt haben. Und so haben wir unterschiedliche Leute ausgesucht, die für bestimmte Themen stehen und die interessante Lebensläufe haben. Tobias Kremkau mit seinem Coworking selbstverständlich, der inzwischen sogar vorhat, verlassene Landstriche, die politisch schwierig sind, durch Coworking Spaces wieder zu lebenswerten Orten zu machen, was ich ganz gigantisch finde, also auch als Vision super. Und oder auch Daniel Barke, den ich persönlich auch sehr großartig finde, mit Work Genius, der sich gesagt hat, ja, also als Student mussten wir dann immer so T-Shirts falten oder kellnern, weil das waren halt so die Jobs. Aber warum kann man nicht als Student auch schon was Kluges machen? Und dann haben die halt eine digital gesteuerte Jobbörse für Studenten erst, aber jetzt global für Freelancer-Jobs entwickeln, die sehr, sehr klug ist und sind ja wahnsinnig erfolgreich, haben auch mehrere Standorte in Deutschland, auf der Welt, übrigens auch New York, was ich natürlich besonders gut finde. Ja, und so, das sind alles so kluge Menschen, die sich getraut haben, das zu machen, was sie wollen. Die haben sich ihre Dinge durchdacht, sie sind straight gewesen und natürlich auch mal rechts und links sich verrannt, aber sind immer wieder zurück auf ihren Weg gekommen. Hm. Und ich finde die einfach alle sehr inspirierend. Also viele kannte ich vorher auch schon, oder Susanne und ich kannten auch viele von denen schon. Und dann haben wir sie einfach gefragt und es hat nicht eine einzige Person ja, nein gesagt. Also alle, die in dem Buch vorkommen, waren die ersten, die wir gefragt haben. Mhm. Zum Beispiel auch Svenja Hofert, wie toll ist das, dass die, also Mindset-Königin inzwischen, ne, die ja auch schon seit vielen, vielen Jahren über Karriere schreibt und wie finde ich meinen Weg und wie finde ich den Job, der zu mir passt. Also das sind schon tolle Leute, die wir da interviewt haben. Und deshalb ging das dann auch gut mit dem Buch. Wir haben es dann also geschrieben, weil es uns inspiriert hat, aber wir hatten 4 Monate Zeit, also das ist auch ein bisschen Fließband. Und dann kam halt dann der Lektor und meinte, so, und jetzt wird Zeit für ihr drittes Buch. Und da habe ich gesagt, nee, also das jetzt nicht sofort und auf der Stelle. Ich brauche jetzt auch mal eine Pause und ich möchte auch noch mal weiterarbeiten. Ich möchte auch noch ein paar andere Erfahrungen sammeln und ein paar Sachen vertiefen. Ja, und jetzt mache ich gerade erstmal eine kleine Schreibpause. Also ich hatte auch schon so Ideen, aber im Moment möchte ich eigentlich lieber, ich habe ja so ein Beratungsprodukt entwickelt, kollektive Intuition, und das möchte ich jetzt, das teste ich gerade in 3 Unternehmen. Aber da möchte ich noch mehr erfahren und noch mehr lernen. Zu diesem, dass man ein bisschen strukturierter vorgeht, dieses Thema New Work und New Leadership in Unternehmen einzubringen. Mhm.
Ich habe ja so den Eindruck, dass also die meisten Unternehmen schon begriffen haben, dass Veränderungen durch im Zuge von Digitalisierung notwendig ist, und das kann man eventuell auch New Work als New Work verstehen, dass man da Dinge verändert. Aber jeder hat natürlich eine andere Vorstellung, was das am Ende bedeuten kann. Der eine denkt an die viel zitierten Obstkörbe und der nächste an Kicker und der nächste nimmt die Wände raus. Und die Motive sind aber sehr unterschiedlich.
Genau.
Ne, das hast du, glaube ich, auch in einem Interview neulich gesagt. Also einige versuchen wirklich Vertriebserfolge dadurch zu steigern und sehen so Maßnahmen als Tools, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann sind wir ja aber immer noch in dieser alten kapitalistischen Denke drin. Wie erklärst du das denn den Unternehmen, was New Work bedeuten kann und wie sie dadurch auch einen neuen Weg finden?
Also wenn man New Work konsequent denkt, muss man die Welt ändern, inklusive den Kapitalismus abschaffen. Das ist klar. Aber dass diese Radikalität sagt niemand, das weiß jeder, sagt man aber nicht, weil man damit natürlich echte Probleme hat. Das heißt, ich bin dann auch da eher so die gemäßigte Brückenbauerin und sage mir, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt gerade das System ändern, die Leute wollen das auch nicht. Was wir machen wollen, ist, wir wollen größeren Vertriebserfolg, mehr Output, sage ich immer. Gleichzeitig aber bekommen wir den, dass wir menschenorientierter arbeiten. Und menschenorientierter arbeiten heißt nicht mehr Output, weil Menschen noch mehr und noch schneller arbeiten dürfen durch digitale Tools, sondern für mich bedeutet mehr Output mehr von dem, was wichtig ist, und weniger von dem, was sowieso nichts bringt, weil man es machen muss. Und bei mir kommt in meinem Beraten immer Disruption vor Innovation. Das heißt, wenn Sie erstmal das Mindset verstanden haben, also ich suche mit den Teams immer einen gemeinsamen Purpose, den gemeinsamen Sinn, mit Sinnek, also warum sind wir hier, warum gehen wir gerne zur Arbeit. Meistens gibt es so einen Teamsinn, der ist immer da, auch wenn man ihn nicht herausgearbeitet hat. Und wenn man dann den gemeinsamen Sinn hat und die Rolle der Einzelnen, die Kenntnisse, Fähigkeiten, Stärken von Menschen dann herausgearbeitet hat, dann kann man ins Kleingemachte gehen und sagen, so, und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Arbeitsplätze an. Wer macht eigentlich was und was davon ist sinnvoll im Sinne von notwendig für entweder Output oder juristische Vorgabe, Compliance oder so. Und was ist vielleicht etwas, was wir machen, weil wir es immer schon gemacht haben? Das sind vor allen Dingen Reportings ein dankbares Thema. Mhm. So, und wenn es die Leute es dann schaffen, sich selber erstmal zu befreien, indem sie bestimmte Dinge nicht mehr tun, die sie entweder nicht machen müssen dann mehr, weil sie überflüssig sind, oder was ich auch mache, Arbeit neu verteilen, dass man dann Arbeitspakete verschiebt innerhalb des Teams und ein bisschen anders verteilt, dann sind die Leute meistens schon so motiviert, dass sie dann auch Lust haben, sich selber Gedanken zu machen über, was gibt es noch für Möglichkeiten. uns mit mehr Sinnorientierung zur Arbeit zu begeben. Und dann ist meistens die Laune gut genug, dass man dann schon ein bisschen mutiger werden kann. So, und die Obstkörbe und das Umbauen sind natürlich, das wird immer so belächelt, das ist auch falsch, wenn es das Einzige ist, aber es ist ein sehr gutes Tool, weil es wirklich nochmal ganz genau, Obstkörbe vielleicht nicht, aber das Umbauen, das zeigt nochmal, dass es wirklich darum geht, was anderes zu machen. Und wenn man einen Umbau hat und dann die Kulturveränderung damit gleich attached, also das dann gleich zusammendenkt, dann macht es auch sehr viel Sinn. Weil dann ist es offensichtlich, ich sitze anders, ich habe nicht mehr meinen festen Platz mit dem Foto von meiner Familie auf dem Schreibtisch und ich muss mir jetzt selber Gedanken machen, muss ich heute im Büro sein, gibt es Meetings, wo ich physisch anwesend sein muss oder kann ich auch vom Homeoffice aus mich jetzt beim Call dazuschalten? Und das sind ja alles so Fragestellungen, die das Leben erstmal im ersten Blick erschweren. Man muss selber Verantwortung übernehmen, selber Entscheidungen treffen, seinen Tag aktiv gestalten und nicht mehr darauf hoffen, dass der Chef das macht oder sich ärgern, dass die Chefin das nicht richtig gut macht. Also bis man da sich erstmal so reingefunden hat, das ist ja ein weiter Weg. Mhm. Aber wenn Leute das dann erstmal machen und durch so einen Umbau machen sie es dann eher, sind viele Menschen dann doch der Meinung, dass es eigentlich ganz cool ist, es sei denn, sie haben wirklich Bauten, wo man sagen muss, das sind viele. Also es gibt auch Bauten zum Beispiel, da wird gesagt, alle arbeiten auf der Fläche und da gibt es keine funktionalen Räume, wo man telefonieren kann. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Mhm. Oder wenn ich in so einem mega altmodischen Unternehmen bin, wo die Vorgesetzten vielleicht doch immer noch eine Rolle spielen, auch wenn es keiner zugeben mag, wo sie doch sehr viel Distanz noch brauchen, da macht es ja wenig Sinn, dann den Chill-Out-Room neben das Vorstandsbüro zu planen. Ne? Das sind manchmal Dinge, die passieren. Und dann haben die natürlich immer Angst, also zu sitzen, weil es kann ja sein, dass einer von den Vorständen sagt, na, Müller, schon wieder frei, haben Sie nichts zu tun? Ne, so das.
Ja, ja, klar. Also das kennen wir ja auch bei uns in der Ostseesparkasse. Wir haben ja ein Enterprise Social Network vor 5, 6 Jahren eingeführt, also etwas vor meiner Zeit. Und das Tool allein, das weißt du ja auch, ändert natürlich nichts. Und dann zu sagen, ihr könnt jetzt da reingehen, das ändert auch noch nichts, weil da traut sich ja gar keiner großartig zu bloggen und zu schreiben und zu tun.
Genau.
Und genau, da muss man dann irgendwie ja ansetzen und sich fragen, wie können wir diese Kultur entstehen lassen? Und das finde ich immer eine spannende Frage, weil auf der einen Seite ist ja Kultur auch ein Spiegel dessen, was du da an Struktur hast und was da historisch gewachsen ist. Auf der anderen Seite sagt sich das immer so leicht, so wir duzen uns jetzt und wir machen jetzt mit einmal die Türen auf überall. Aber ändert sich dadurch wirklich eine Kultur oder muss man wirklich in der Struktur noch tiefer ran?
Also ich denke, man muss tiefer an die Struktur. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe ja auch so ein Social Intranet eingeführt, auch bei der Bank, Sparda-Bank damals. Und da war das auch so, die Leute haben nicht geschrieben. Und alle hatten Angst, was zu schreiben, was falsch ist oder was peinlich ist oder dass man darüber lästert. Und dann haben wir eben angefangen, ich weiß nicht, wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr diese
Kultur wir haben mit dem Alex Kluge, den kennst du ja mit Sicherheit auch, der hat uns dabei geholfen und hat uns dann gesagt, wir brauchen eigentlich so ein Multiplikatoren-Netzwerk.
Genau, das haben wir auch gemacht. Bei uns hießen ja Change Agents, aber genau das.
Ne? Und das haben wir bei uns gemacht. Bei uns heißen die Konnektoren, weil unser Intranet heißt Osbar Connect, so wie es ja auch Bosch Connect gibt und andere Connects. Und so aus dem Mix, dass der Vorstand quasi sagt, das ist wichtig und einen Vorstandsblock bekommt etc. Und auf der anderen Seite du Freiwillige sammelst im Unternehmen, die dann, die du ausbildest zu Community Managern und die dann auch nochmal in ihren Teams Ansprechpartner sind und die Dinge transportieren. Und so haben wir das versucht. So sind wir unterwegs.
Genau, so ähnlich haben wir das auch gemacht, nur mit Bordmitteln. Also wir hatten da jetzt keine Beratung für. Das war finanziell irgendwie nicht vorgesehen. Aber genau, also im Grunde ist es genau das. Man braucht immer Fürsprecher, man braucht Leute, die Lust haben, was Neues zu machen. Man muss ihnen eine gewisse Kompetenz und Sichtbarkeit geben, eine gewisse soziale Anerkennung immer wieder zollen. Und wenn sie die dann haben und dann innerhalb dieses Netzwerkes, Netzwerkschicht-Hierarchie, dann eben eine ganz gutes Ansehen haben, dann folgen auch andere Leute denen. Das war auch immer unser Weg. Deshalb mir ist es ja immer wichtig, dass man Leute hat, die Lust haben auf diese Veränderung und die das Vorleben dadurch eine hohe soziale Achtung bekommen und dann folgen die anderen hinterher.
Ja.
Deshalb Hierarchien sind wichtig. Also es sind andere Arten von Hierarchien, aber Menschen ordnen sich ein. Es ist einfach so.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein großes Missverständnis bei New Work und auch bei digitaler Transformation, ja. dass man sagt, wir machen jetzt Selbstorganisation, wir haben jetzt keine Hierarchien mehr. Ne?
Quatsch, der Mensch braucht Hierarchien. Wir orientieren uns alle an Hierarchien. Und wenn es da keine mehr gibt, sind die Leute auch planlos. Und für viele Leute ist das auch, also ich habe in manchen Teams dann auch so fast Autisten. Die kommen mit New Work überhaupt nicht zurecht, weil die müssen wissen, was sie erwartet. Und denen muss ich auch vorher das ganze Programm erläutern. Also ich sage, ja, wir haben jetzt diese verschiedenen Steps und diese verschiedenen Module und ich weiß noch nicht genau, was dabei rauskommt, aber nur damit du das schon mal weißt. Heute reden wir über das Thema und danach kommt das Thema sowieso. Und wenn die das dann erstmal für sich dann als planbar erlebt haben, dann kommen die besser mit den Unsicherheiten zurecht. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und viele Menschen in Deutschland sind ja auch konditioniert auf immer das Gleiche, autistisch gleichbleibend und eben nicht mehr optimierungsmäßig unterwegs zu sein, weil optimieren wird ja auch immer als Chefkritik empfunden in unserem alten Setting. Darf man ja auch nicht vergessen.
Und ich habe auch den Eindruck, dass es mittlerweile so ein, was heißt eine Antibewegung, aber so ein Trend gibt, dass viele die Arbeit auch gerne wieder im Büro lassen. Also zum Anfang hat man dieses mobile Arbeiten so gefeiert und Homeoffice ist so geil und mittlerweile ist man froh, wenn man abschalten kann und wenn man schafft, offline zu sein. Und da hatte ich ja auch mich mit dem Markus Albers schon unterhalten, der dieses tolle Buch Digitale
Erschöpfung hat. Ja, Markus ist toll, genau.
Der sagt das ja auch immer wieder, dass wir das uns neu antrainieren müssen, ne? Auch wenn du Kinder hast, also wirklich mal den Fokus darauf und nicht nebenbei in die E-Mails gucken. Das ist ja auch so eine Verführung, die es dann so durch die neuen Möglichkeiten gibt. Aber da frage ich mich dann auch immer wieder, wie schafft man es auf der einen Seite, den Leuten das schmackhaft zu machen, die neuen Möglichkeiten von Kollaboration, von ortsunabhängig und zeitunabhängig und auf der anderen Seite auch das so zu managen, dass die Leute ja sich ihren Raum nehmen für Erholung und für Nichtarbeit, ne?
Also für mich gehört da sehr viel Selbstführung dazu und die Frage ist auch, ob es manche Menschen nicht überfordert, ganz ehrlich. Also aus meiner Sicht gibt es so zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die brauchen Freiräume, um Dinge zu entwickeln und gut arbeiten zu können und für die ist Blended Working perfekt und die arbeiten dann, wann sie wollen und die können auch ganz gut Abstand bekommen und auch Nein sagen. Und die anderen Menschen, die sich nicht so gut abgrenzen können und die dann immer arbeiten oder immer anderen gefallen wollen oder immer pflichtbewusst sind, für die ist es, glaube ich, dann doch sehr wichtig zu sagen, okay, hier ist Beruf und hier ist Zuhause und hier ist mein Büro und hier ist eben Freizeit. Und dann gebe ich mir selber auch Handyzeit. Also, dass ich dann zum Beispiel nach 22 Uhr das Smartphone irgendwie im anderen Zimmer liegen lasse. Das ist, glaube ich, auch dann etwas, das ist so eine Schutzfunktion, die man Menschen auch zugestehen muss. Weil nicht jeder ist in der Lage, sich selber hardcore zu führen. Das ist eine schwere Herausforderung. Und das ganze New Work-Konzept funktioniert eigentlich nur bei Menschen, die sehr reflektiert sind und sehr genau wissen, was sie tun. Und da bin ich dann auch voll bei Markus, der eben auch sagt, also entweder habe ich diese innere Konsequenz und dann kriege ich das hin, oder wenn ich sie nicht habe, muss ich mir halt mein Leben so gestalten, dass ich bestimmte Räume für bestimmte Dinge habe und hundertprozentig nur da bin. Und auch so dieses Nebenhermachen ist für mich, also Multitasking finde ich ist das Schlimmste, so ist auch New Work nicht gedacht. Und wenn ich mir dann immer die vielen Eltern angucke, die auf ihren Handys tippen und die Kinder sie gar nicht mehr ansprechen im Kinderwagen, mir tut das total leid. Also weil ich immer denke, also wie viel habe ich mit meinem Sohn geredet, wenn der im Kinderwagen saß? Eigentlich ständig. Ne? Also wir waren immer in Kontakt, Blickkontakt und so. Und das ist schade, dass wir das heute gar nicht mehr so als wert sehen. Ne? Also
Wie machst du das? Unterscheidest du zwischen Arbeit und Leben oder ist für dich alles eins?
Also ich gehöre zu denen, die Blended Worker sind, gebe ich auch offen zu. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, mich abzugrenzen, aber ich mache das jetzt über Arbeitszeiten, dass ich mir sage, ich habe normalerweise um 19 Uhr Feierabend, es sei denn, keine Ahnung, ich reise, komme abends spät nach Hause, muss dann den nächsten Tag vorbereiten, aber ich gebe mir dann so Office Hours, ne, dass ich einfach für mich selber sage, das sind so meine Arbeitszeiten. Ich mache jetzt so Schalterstunden. Und das ist meine Art, mich abzugrenzen. Ne? Also so vernetzt bin ich schon die ganze Zeit, aber ich antworte dann auch zu bestimmten Zeiten nicht mehr auf Dinge, selbst wenn ich sie sehe. So, das ist meine Art. Ja. Bist du im Büro? War das ein Faxgerät?
Nee, ich bin in einem Meetingraum und hier klingelt gerade das Telefon, aber nicht für mich. So. Warte, bin gleich wieder da. Ich muss das mal kurz leise schalten. So. Das müssten wir gleich haben. So,
Hervorragend.
Ist ja wieder nach Hause telefonieren.
Genau. E.T.
Fit für New Work. Also ich frage mich das auch oft, inwieweit spricht New Work, also dieses ganze Thema, wir reden ja auch viel über Blase und bei Twitter merkt man das auch immer wieder und auch bei LinkedIn, das sind immer schnell ähnliche Gesichter, die sich da unterhalten und so weiter und so fort. Glaubst du, dass das auch echt so ein Typ Mensch anspricht, die sich eben selbst verwirklichen wollen, die kreativ ja. sind, so wie die Blended Working ja. Lieben und dann auch damit verbunden die Frage, kann man denn überhaupt auch Typen von Menschen und auch deren Mindset überhaupt ändern? Oder muss man auch sagen, New Work ist jetzt für einen gewissen Schlag von Menschen und der Rest kann gerne weitermachen wie bisher?
Genau, also die Diskussion wird ja sehr viel geführt und ich bin da voll mit dem Peter Kruse, Professor, Neurowissenschaftler, der aber auch ein Unternehmen geführt hat und auch Berater war, der seine eigenen Erfahrungen auch als Berater hat weitergegeben hat. Der hat ja sehr früh schon Organisationsentwicklung, Digitalisierung zusammengedacht. Und der sagte immer, es gibt zwei Typen von Menschen. Das eine sind die, die eben intrinsisch motiviert sind, die Veränderung mögen, New Work und alles das. Und die anderen wollen ihre Arbeitszeit geregelt am Schalter. Und er sagt, das ist so. Und man muss einfach wissen, mit welchem Typ Mensch was zu tun hat. Und deshalb ist ja für mich dieses Thema der Ambidextrie so wichtig. Also Ambidextrie bedeutet für mich ja nicht nur, dass ich mir überlegen muss, wann kann ich innovativ sein und muss Innovationsmethoden anwenden, um mein Team zu motivieren. Und wann muss ich als Chef diejenige sein, die dafür sorgt, dass der Output stimmt, also das Exploit-Thema, dass man Menschen nutzt und die Arbeitskraft nutzt. Und dass man da so als Führungskraft immer möglicherweise merken sollte, wann ist was gerade dran. Und genauso finde ich auch, ist das in der Teamführung so, wenn ich jetzt so ein moderner Leader sein soll, der eben seine Teams auch coacht, dann muss ich halt wissen, dass es bestimmte strukturierte Menschen gibt, denen muss ich sehr viel Regelmäßigkeit gewähren und das muss auch fein sein. Also ich hatte mal in diesem großen journalistischen Kontext jemand, der war ganz, ganz eng. Der musste einen festen Arbeitsplatz haben. Der hat einen bestimmten Löffel benutzt. Der konnte nur aus einem Glas trinken. Der war ganz, ganz, also mit seinen habituellen Mustern sehr schwierig. Aber ein begnadeter Organisator, der hat es geschafft, Unmengen von Menschen mit mega Einsatzplänen so zu planen, dass die alle zufrieden waren. Das war einfach eine Gabe von ihm. Und dann haben sich immer alle über ihn lustig gemacht. Weil ich, das ist so gemein, weil wenn wir den jetzt nicht hätten, ihr würdet nicht so arbeiten, wie ihr wollt. Also seid nett zu ihm. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Struktur im Alltag. Das ist so. Dafür können sie anders. Und das ist so das, was ich unter divers verstehe. Dass man einfach sagt, wir sind unterschiedlich und jeder hat seinen anderen Raum und andere Bedürfnisse. Und wenn ich jetzt so ein New Work Field aufmache, dann ist es völlig in Ordnung, wenn eine Person da immer am selben Tisch sitzt und immer möchte, dass jemand anderes neben ihm sitzt. Das finde ich fein. Mhm. Ne? Und dass man für die Person dann auch guckt, dass die Meetings dann vielleicht möglichst zur selben Zeit sind und regelmäßig. Warum nicht? Also ich finde, das gehört für mich dazu, wenn man New Work richtig leben möchte. Und vielleicht bin ich deshalb da auch in diesen ganzen Verwaltungskontexten auch ganz gut unterwegs, weil die wollen das zum Teil auch. Die wollen nicht alle auf der Fläche sitzen. Die wollen nicht alle mega viel Möglichkeiten haben. Ich habe bei einer Bank, war übrigens, glaube ich, auch eine Sparkasse, mal eine Untersuchung über einen Studenten machen lassen. Da wollten 60% der Mitarbeiter kein New Work. Fanden die doof. Wurde nicht eingeführt. Ja, warum auch nicht? Muss man ja nicht. Das Einzige, was mir New Work gefällt, ist, dass man guckt, was macht Sinn und sinnorientiert arbeitet. Das ist wirklich das Wichtigste. Und über diese Sinnfindung kann man eben auch gucken, was disruptiert werden muss. Also diese vielen, vielen Rituale haben wir immer schon so gemacht. Dass man die anguckt, das finde ich wichtig.
Ja, mir ist in dem Zusammenhang immer Vernetzung wichtig. Und Vernetzung sollte auf Freiwilligkeit basieren und kann digital sein, kann aber auch offline sein. Also wir versuchen das zum Beispiel bei uns auch über gemeinsames Feiern oder gemeinsames Mittagessen oder so relativ traditionelle alte Sachen. Aber das verbindet die Menschen und es schafft einen Austausch und ein Verständnis und kann, glaube ich, der Kultur auch immer wieder helfen. Also man redet ja immer über digital und alles muss jetzt mit Software und Hardware gehen, aber glaube ich, muss es gar nicht immer, ne?
Naja, und Leute, die schon länger unterwegs sind, die kennen das ja auch noch. In den 70ern, 80ern hat man ja diese Vernetzung gepflegt, ne? Also ich meine, früher wurden Pensionäre nach der Pensionierung zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und dann gab es eben auch diese gemeinsamen Mittagessen. Ich habe beim ZDF noch morgens gefrühstückt. Dann haben wir die Weltlage diskutiert mit dem Hausmeister, den Sekretärin, dem Kater, dem Kameramann. Und als wir die verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven auf die großen politischen Themen hatten, wir Journalisten, haben wir Themen angeboten nach Mainz. Erst dann, weil dann hatten wir sie alles schon gehört, die verschiedenen Perspektiven. Hm. Also das war ja auch divers. Ne? Also heute macht das ja kaum noch ein Journalist. Der sieht ein Thema, der bietet das so an, wie er das so richtig hält und dann wird das so gemacht. Hm. Ne? Also ich glaube, dass dieses Vernetzen und der gesellschaftliche Austausch total wichtig ist, immer schon war. Nur früher war es inoffiziell und das Gute ist, dass es jetzt offiziell sein darf. Hm. Ich kann auch noch Unternehmen, wo nur die Bereichsleiter miteinander kommunizieren durften, offiziell. Das heißt, ich als Mitarbeiterin aus Bereich A durfte nicht mit den Mitarbeiterinnen aus Bereich B sprechen. Das musste hochgetragen werden, der trägt zur Seite und der runter. Und dann hat es 5 Wochen gedauert, bis eine Antwort kam. So genau. Und da, denke ich, sollte man die Vernetzung wieder nutzen zum sinnvollen Menschen reden miteinander, wenn sie gemeinsames Thema haben. Genau. Ja. Mhm. Ja, aber das ist eine Folge von diesem Management-Ansatz, wo man alles sortiert haben wollte und alles transparent im Blick haben wollte. Mhm.
Ja, und heute hat man eben noch viele Herausforderungen. Die Leute verlassen Unternehmen, wenn sie nicht glücklich sind, wenn sie sich nicht gewertschätzt fühlen, wenn sie nicht in einem guten Netzwerk auch drin sind. Und ich glaube, da müssen sich eben viele Unternehmen warm anziehen und sich da mal kräftig hinterfragen.
Ja, vor allem, weil man beißt auch heute nicht mehr die Zähne zusammen, sagt, da muss ich jetzt durch, weil das sieht keiner mehr ein. Heute muss keiner mehr irgendwas. Heute macht man das freiwillig oder man lässt es. Ja. Und das ist, glaube ich, eine große neue Kultur. Und da, finde ich, ist New Work dann wieder ein gutes Tool, um zu sagen, ja, dann lasst uns doch jetzt nochmal gucken, was tut uns jetzt gut in unserer Vielfalt, wir als Team. Mhm. Aber auch das ist schwer. Und auch zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil mich das auch so beschäftigt. Ich werde ja ganz oft gefragt, warum so wenig Frauen in Führung erfolgreich sind. Also warum sie es gar nicht erst wollen oder wenn sie es sind, es nicht immer so gut hinkriegen. Meine These ist, dass Frauen in Führung menschlich loyal, aber in der Sache kritisch sind. Und im klassischen Führungssetting ist es so, dass Männer zueinander loyal sind und dazu gehört auch, keinen kritischen Ton zu sagen. Das heißt, wenn in der Hierarchie der oben stehende eine Richtung angibt, dann gehen alle mit, selbst wenn sie die Richtung nicht gut finden. Mhm. Und mit den beiden Kulturen ist es wahnsinnig schwer zusammenzukommen, weil in dieser männlichen Kultur bist du als Frau, die eine andere Idee hat und einen anderen Weg geht, ja, illoyal. Mhm. Und das haben so viele Frauen, also ich selber, aber auch andere, die ich kenne, erlebt, dass viele einfach sagen, nö, machen wir nicht mehr. Hm. Ne? Also solange wir als illoyal gesehen werden mit unseren innovativen Ideen und darüber eher einen Schaden als einen Nutzen erleben, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Dann werden sie bald keine Führungskraft. Hm. So, und da kann New Work natürlich auch nochmal eine andere Kultur schaffen. Hm. Ne? Das ist okay, es kritisch zu sein, weil es eine Vielfalt von Meinung gibt. Hm. Aber der Purpose verbindet uns.
Ja. Nun sieht man dich auch vor ganz vielen Büchern sitzen. Du scheinst selber auch viel zu lesen. Kannst du uns noch mal 1-2 Bücher nennen, die du empfehlen kannst? Vielleicht auch zum Kontext New Work, aber vielleicht auch aus einem anderen Bereich?
Das ist super. Ja, ich lese so viel, dass ich manchmal vergesse, was ich lese. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir gerade bestellt von Adrian Kreie, macht euch den Maschinen untertan. Warte mal, ich muss das mal holen. Also Adrian Kreie hat geschrieben, macht euch die Maschinen untertan. Das ist irgendwie gerade relativ erfolgreich. Hat auch einen Theodor-Wolf-Preis mitgewonnen, also einen journalistischen Preis. Und es geht um den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und durch die KI-Narrative interessiert mich natürlich das Thema. Und ich kenne Adrian so als Weggefährter im Journalismus schon sehr lange. Der war auch eine Zeit lang in New York. Und ja, und ich jedenfalls, das ist ein Buch, was mich auf jeden Fall jetzt beschäftigt, ne, weil das ist natürlich schon die Frage, kann man sich KIs untertan machen? Wie werden sie gefüttert? Das ist für mich ein wichtiges Thema. Und dann habe ich noch ein zweites Buch gelesen. Das kennt keiner. Siehst du das? Ich komme schwenke durch meine.
Aber du scheinst noch echte Bücher zu lesen. Keine E-Books.
Das Buch empfehle ich häufiger, weil das kaum einer kennt. Ich kann die Namen immer nicht lesen. Das sind zwei Professoren aus Amerika, Columbias und einer anderen Universität. Die haben indischen Hintergrund, deshalb haben diese schwierige Namen. Mulayim Tahan und Shafir. Und die haben über Knappheit geschrieben. Und das ist ein sehr gut zu lesendes Buch mit der These, dass wir, die wir so Lean Management machen und immer Ressourcen verknappen und uns auf das Wesentliche konzentrieren müssen, wenn wir anfangen, diesen Tunnelblick zu entwickeln, machen wir A, das Dringende immer vor dem Wichtigen und B, sind wir auch gar nicht mehr in der Lage zu sehen, was um uns noch herum passiert und die Impulse zu nutzen, die wir brauchen, um innovativ zu sein. Das ist die Grundaussage für dieses Buch. Und ich finde es total toll. Also es geht um die Psychologie der Knappheit und wenn immer etwas fehlt, Geld, Zeit, Liebe, dann kann es nicht sein, dass Menschen irgendwie glücklich leben oder was Neues gestalten. Und das ist für mich ein sehr interessantes Buch. Also neben all den anderen Büchern, die ich lese, die du wahrscheinlich auch alle kennst, sind das jetzt so zwei Bücher, die ich im Moment besonders interessant finde. Das eine, weil es ein bisschen abseitig ist, aber sehr viel erklärt über unsere Kultur. Und das andere eben, weil ich denke, mit KI müssen wir uns beschäftigen, ob wir wollen oder nicht, weil es einfach nach der Digitalisierung das nächste große Thema sein wird.
Was kommt überhaupt nach der Digitalisierung?
Kommt überhaupt noch was nach der Digitalisierung? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ja, also ich glaube, dass also wir werden wahrscheinlich lernen müssen, mit Robotern zu leben, mit künstlichen Intelligenzen. Vielleicht gibt es dann doch diese Vermischung zwischen Mensch und Maschine. Also Dinge, die wir so aus Cyber- und futuristischen Kontexten kennen, vielleicht anders als gedacht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es schon auch in die Richtung geht. Wenn man sich auch anguckt, wie viele Leute sich schon Chips unter die Haut pflanzen lassen, wie viele Leute sich digital steuern lassen, die Kultur, also es gibt die Gesundheit, die Ernährung, alles. Also es gibt in Amerika ja inzwischen Kontexte, wo Leute ohne Apps überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ihre Leben zu gestalten. Also es geht ja schon in die Richtung. Also ich glaube, es ist nochmal eine andere Art von Kulturwandel, die da auf uns zukommt.
Bist du da optimistisch oder bist du da auch skeptisch, was die Zukunft betrifft?
Also was Digitalisierung und diese ganzen Themen anbetrifft, bin ich eigentlich nicht skeptisch. Ich bin aber gerade ein bisschen, also ich bin ja immer ein positiv denkender Mensch, aber ich bin gerade etwas verhalten, weil sich so doll wieder in der Gegenwart zeigt, wie stark reaktionäre Kräfte sind und wie gut vernetzt sie auch sind. Also so, ne, dass die Menschen, die immer Widersacher brauchen und dadurch, dass sie immer Angstszenarien bauen und viele Menschen aus Angst hinter sich vereinen und die dann funktionieren müssen in diesen Systemen, so totalitären Systemen, das macht mir schon Angst, weil ich hatte eine Zeit lang gedacht, das hätten wir überwunden und es ist überhaupt nicht überwunden, es ist eigentlich stärker denn je und das macht mir schon Sorge und ich hoffe einfach nur, dass sich jetzt die Menschen, die anders denken, ein bisschen besser vernetzen und miteinander aufstellen. Und deshalb bin ich auch in diesem Vernetzungsthema und KI-Narrative-Thema so unterwegs, weil ich glaube, wir brauchen positive Narrative, also Motivation, die uns helfen, die Zukunft positiv zu sehen und dass wir uns zutrauen, diese anderen Kräfte sozusagen klein zu lassen, damit sie nicht überhand nehmen. Das ist schon für mich ein großes Thema. Und ob man das jetzt politisch, wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch betrachten will, die Mechanismen sind eigentlich überall gleich. Und sie sind im Moment schon heftig. Und ich lese gerade zum Beispiel ein Buch, das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es nicht jedermann so liegen würde, aber da geht es um die Kelten und die Germanen und deren Leben und dass da vielleicht Frauen eine größere Rolle gespielt haben, als man so dachte und die Geschichtsschreiben vielleicht auch anders geschrieben werden müssen. Und da ist so eine Idee, die ich total toll finde. Bei den Germanen war das so, dass die Krieger von ihren Frauen, wenn die verwundet waren, dann nicht am Leben erhalten wurden. Das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war, in den Übergang vom Leben zum Tod wirklich zu gestalten. Solche Gedanken ziehen nämlich so, dass wir vielleicht nicht immer an Dingen hängen, an materiellen Dingen oder am Leben hängen und immer so abhängig sind, weil wir unbedingt Sachen haben wollen, sondern dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen mehr lernen, loszulassen, bis hin zum Leben loslassen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht ein bisschen abgefahren. Aber solche Dinge beschäftigen mich gerade.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Christiane, zum Abschluss würde ich dir nochmal ein paar Sätze nennen, die du bitte kurz und knapp vervollständigst, ganz spontan. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann starten wir mal. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich
mehr im Garten arbeiten.
Der beste Karrieretipp, den ich bekommen habe, lautet
lass dich nicht irritieren, du bist toll.
Drei Apps, ohne die ich nicht leben möchte, sind?
Easy Pay ist eine Park-App in Hamburg. Muss man keine Münzen mehr für Parkuhren zur Verfügung haben. Twitter. Tja, Twitter. Und ich glaube dann Online-Banking.
Man sagt mir nach, dass
ich immer gut gelaunt bin und immer einen Plan habe.
Ein guter Speaker sollte
authentisch sein und eine gute Botschaft haben. Mhm.
Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, weil
Es hier so viel Wasser gibt und so schöne Gebäude.
Ich habe ja auch mal in Hamburg gelebt für 4 Jahre. Ich kann das ja.
Ach echt? Mhm. Oh.
Erst in Harburg ein halbes Jahr und dann in Albeek, Ritterstraße, U1.
Ja, cool. Ich weiß, wo das ist. Ja, toll.
Nächster, ich lasse mich inspirieren von?
Ganz vielen Menschen. Also ich lasse mich hauptsächlich von meiner Twitter-Blase inspirieren, dann von meinen super Offline-Freunden, die keinen Bezug zu Social Media haben, also in so einem ganz anderen Umfeld wo leben. Und von mutigen Menschen, die sich trauen, Dinge zu sagen, die nicht dem Mainstream entsprechen, aber im Sinne der Menschen und Menschenwürde sind.
Eine Person, die ich gerne mal kennenlernen würde, ist?
Michelle Obama.
Warum?
Michelle Obama finde ich so bewundernswert, weil sie es schafft. Also sie ist sehr sortiert, sehr strukturiert, sehr analytisch und weiß genau, was sie will. Aber es wirkt so, als ob sie das alles so nebenbei macht und als ob das alles so locker wäre. Und die hat zum Beispiel als First Lady, das finde ich so irre, die hat sich angeguckt, wie alle anderen First Ladies gelebt haben und was sie gemacht haben. Und sie hat sich natürlich auch speziell die First Ladies angeguckt, die nicht so beliebt waren. Und dann hat sie alle diese Verhaltensweisen sozusagen ausgewertet und hat sich dann als First Lady moduliert. Und hat von Anfang an einen riesigen Beraterstab gehabt, hat sich in allen Dingen professionalisiert, aber auch alle Leute gut behandelt und auf Augenhöhe wirklich. Und sie ist eben total colorblind und sie ist wirklich offen für Menschen, sofern sie ihr nicht schaden oder politisch böse unterwegs sind. Und das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Also diese Konsequenz und diese Selbstführung und diese, also auch dieses, ist ja fast schon hart gegen sich selbst, um dann aber eben so ein leichtes und erfülltes Leben führen zu können. Das finde ich schon ziemlich cool.
Und letzter Satz. 2020 wird ein tolles Jahr, weil?
Ich gehe davon aus, dass in meinem Leben ganz viele neue Sachen passieren werden. Ich weiß nicht genau, was es sein wird, aber ich habe so eine innere Aufbruchsstimmung und ich bin total gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt, Christiane. Ich danke dir für das Gespräch.
Gespräch? Du hast mir Fragen gestellt. Ich finde, du solltest jetzt nochmal so eine Rücksendung machen, wo ich dir Fragen stellen darf, Gabriel, weil jetzt habe ich auch so viele Fragen an dich.
Das müssen wir dann nochmal in der zweiten Runde machen.
Ich glaube auch, unbedingt. Also, du hast tolle Fragen gestellt und ich hätte von dir auch gerne gehört, was für Antworten du hättest.
Wo kann man dich denn noch erleben demnächst?
Eine Sache, da wird vielleicht keiner hinkommen, aber es ist für mich gerade das Wichtigste. Ich habe einen Lehrauftrag an der HWK, das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim im Bereich Gestaltung, also das nennt sich Team und Strategie. Und da habe ich mit den Masterstudierenden in 8 Workshops eine fiktive Agentur von Fake zu Funky und Funky, also sprich zu einer coolen Agentur transformiert. Und die fanden das so toll, dass die jetzt dazu eine Kunstausstellung machen in Hildesheim. Mhm. Und zwar wird es da in der Uni in Hildesheim eine Ausstellung geben, wo wir diese Transformationsschritte als Zuschauer sozusagen erleben können. Und ich als Zuschauerin oder Besucherin dieser Ausstellung frage mich, wie will ich arbeiten? Und dann bekomme ich in den einzelnen Stationen die Antworten von den Studierenden, die sie für sich gefunden haben, aber auch Reflexionsfragen, also die ich dann für mich beantworten kann. Und das ist, da freue ich mich total drüber. Das ist ab dem, 17. Januar in Hildesheim für eine Woche zu sehen, weil es das erste Mal ist, dass diese Idee der Transformation von Organisationen in Richtung neue Arbeit, neues Führen eben mal so im künstlerischen Kontext sichtbar gemacht wird. Ich finde das total super. Genau. Und da an einem dieser Tage halte ich dann irgendwie so einen kleinen Einführungsvortrag. Ansonsten bin ich auf dem bin ich bei einem evangelischen Barcamp Anfang des Jahres und darf eine Keynote halten. Da freue ich mich auch sehr über New Work und aber auch natürlich so ein bisschen mit Fokus auch auf, komme ja aus dem Pfarrer, ne, Großelternhaus, mhm. also was das eben auch für Kirche bedeutet, im kirchlichen Kontext. Und ich werde bei der Social Media Week wieder 3 Sessions machen. Ich bin ja im Beirat und darf mir dann immer 3 Sessions überlegen, die ich dann sozusagen gestalte. Das ist immer im Februar. Mhm. Also das sind so die Dinge, die mir im Moment gerade einfallen. Ach so, und dann sind wir mit der KI-Narrative auf dem auf einem ganz großen KI-Event. Ich habe vergessen, wie es offiziell heißt, des Handelsblattes in München mit Sebastian Mattes. Und dann dürfen wir als KI-Narrative so begleitende Aktivitäten machen, um die Konferenz ein bisschen aufzulockern. Das wird, glaube ich, auch ganz toll.
Sag nochmal einen Satz zur KI-Narrative. Haben wir jetzt gar nicht besprochen.
KI-Narrative ist eine Initiative, die wir gegründet haben, um positive Basiserzählungen zu entwickeln, die der Bevölkerung helfen, Zukunft nicht nur negativ zu sehen. Und die entwickeln wir mit freien Teams, mit Menschen, die Lust dazu haben, in der Regel gehostet von Unternehmen umsonst. Mhm. Webseite zukunftsnarrative.com kann man alles nachlesen.
Verlinken wir. Ansonsten verlinken wir oder ich gerne auch deinen Twitter-Kanal, der scheint ja so dein Herzstück deiner persönlichen Kommunikation zu sein.
Absolut, Twitter ist mein Thema. Ich weiß, alle sind auf LinkedIn, ich liebe Twitter.
Was mit Xing?
Ja, ich bin Xing-Insider, deshalb kann ich jetzt nichts gegen Xing sagen, aber ich glaube, so als Vernetzungstool ist Xing nur mittelgut. Wobei Xing ist immer für Anfänger. Also ich versuche ja auch mal Leute zu motivieren, überhaupt mal mit sozialen Medien zu arbeiten. Und dann ist Xing immer ein super Einstieg, weil es nicht so schnell ist und nicht so weh tut. Also es ist immer, ich finde, so ein guter Anfang. Mhm. Und viele, viele Branchen, die nicht international unterwegs sind, funktionieren ja auch so ganz okay über Xing. Ja. Also, und die haben auch viel vor. Also ich glaube schon, dass wir von Xing in den nächsten Monaten noch viel hören werden.
Ich hoffe es. Ich glaube, die müssen auch was tun.
Die müssen unbedingt was tun, das wissen sie selber auch.
Ne, auch alleine in der Usability und aber ich glaube auch, dass da was passieren wird. Wir sind gespannt.
Und die neue Vorstandsvorsitzende soll ja sehr tatkräftig sein und ich glaube, dass die mit Sicherheit auch noch ein paar Impulse geben wird. Also ich bin im Moment ganz guter Dinge. Ist ja aus Hamburg, wir müssen ja fixing sein. Ne? Ja. Gabriel, super. Christiane, danke für das tolle Gespräch.
Und würde mich freuen, wenn wir uns dann bald mal im echten Leben auf einen Kaffee treffen.
Okay, danke dir.
Das kriegen
dir,
wir auch nicht hin. Ne? Also mach's gut erstmal. Bis
du dann. Auch. Das war Folge 16 mit Christiane Brandes-Fisbeck. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt ein paar Impulse mit und schaut euch gerne mal ihre Bücher an, folgt ihr bei Twitter, LinkedIn und checkt auf jeden Fall auch mal ihre Seite aus. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt es gerne weiter und bewertet den Podcast. Das würde mich natürlich sehr freuen, damit das Ganze noch ein bisschen wächst. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, bleibt gesund und ihr wisst schon, bleibt connected. Ciao.